Handarbeits- und Werkunterricht verschwinden zunehmend aus unseren Schulen. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Martina Thede vom Deutschen Fachverband Textil e.V. darüber, warum es für jede und jeden Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft in größeren Kontexten wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche schon früh Handarbeiten und Werken lernen. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Hallo Martina, du bist vom Fachverband Textil e.V. in Deutschland. Herzlich willkommen, schön, dass du heute Zeit hast für dieses Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Der Fachverband Textil e.V. in Deutschland, was kann ich mir darunter vorstellen? Also was ist dieser Verein und was sind eure Aufgaben bei diesem Verband?
Also der Fachverband Textillehre ist ein Zusammenschluss von ganz vielen textilinteressierten Menschen, hauptsächlich aus der Bildung. Und wir haben 5 Fachgruppen, also Landesgruppen, und treffen uns alle 2 Jahre zu einer Bundesfachtagung. Ich selber bin Fachverbandsvorsitzende der Landesgruppe Schleswig-Holstein-Hamburg, bin selbst Realschullehrerin bzw. unterrichte jetzt an einer Gemeinschaftsschule auf Fehmarn. Das Fach Textillehre und auch Mathematik. Unsere Aufgabe vom Fachverband ist es tatsächlich, erstmal uns weiterzubilden, uns zu vernetzen, aber auch immer den Staffel hochzuhalten, dass unser Fachverband oder beziehungsweise unser Fach in den Schulen bleibt. Wir sind irgendwann mal mit Handarbeit gestartet, jetzt heißen wir Textillehre und tatsächlich müssen wir da immer für kämpfen, weil im Ministerium wird viel darum geguckt, gerade aktuell, dass das digitale Lernen, was natürlich auch selbstverständlich wichtig ist, aber es ist auch wichtig, dass die Kinder praktisch arbeiten können.
Ja, das wäre schon meine Frage. Ich meine, ja gut, Schulpolitik, und da gibt es verschiedene Fächer und manche werden weniger gefördert und manche werden mehr gefördert. Warum findest du denn Handarbeiten in der Schule oder sag mal Textiles und auch anderes Werken in der Schule so wichtig?
Ganz, ganz viele Fächer sind sehr kognitiv. Also wir haben, also wenn ich in Mathe bin, das ist so ganz klassisch, ne? Ich erkläre was und dann kriegen sie eine Aufgabe, die muss man lesen, dann muss man die bearbeiten. Und das ist, ich sage immer, das ist das Zettel abarbeiten oder Türmchen rechnen, was wir natürlich nicht machen. Wir machen natürlich auch andere Sachen. Aber wenn sie im praktischen Arbeiten sind, plötzlich entsteht da was und plötzlich kommen sie ins Tun. Und in meiner letzten Stunde, haben aktuell gerade gefilzt und dann hatten wir eine Fläche gefilzt und ich war noch nicht so ganz zufrieden, weil wir hatten nur 45 Minuten gefilzt, die waren noch nicht wirklich durchgefilzt, aber irgendwie sollten sie was damit machen. Und ich habe sie ganz kreativ, ich habe ihnen Material gegeben und gesagt, überlegt mal, was aus dieser Fläche entstehen kann. Und dann habe ich ihnen auch nochmal das Nadelfilzen gezeigt. Also vorher hatten wir nass gefilzt und plötzlich entstand da was. Also die Kinder waren plötzlich mit sich und ihrem Werkstück so im Eins und jeder war irgendwie im Flow und war am Tun und am Machen. Und plötzlich kam dann die Idee, ach, wir filzen jetzt einfach nur noch mal ein extra separates Stück. Und dann wurden kleine Herzchen für die Freundinnen gemacht. Das ist so toll, weil sie nehmen dann ja was mit nach Hause. Das ist was anderes, als wenn du bist ja nicht mit dem Herzen dabei, wenn du eine Matheaufgabe rechnest. Die musst du ja machen, aber bringst dich ja selber mit ein, wenn du da plötzlich ein Herzchen für eine Freundin filzt.
Ja, ich kann das, oh, mir fallen gerade ganz viele Dinge dazu ein. Also ich meine, Mathe kann auch unglaublich Spaß machen, wenn man nämlich selber gerne macht. Ich habe Mathe geliebt in der Schule. Ich weiß, damit bin ich einer der ganz wenigen. Ja, ich habe ganz viel Mathe-Nachhilfe gegeben, mir Mathe-Beispiele ausgedacht für meine Freundinnen und Freunde, die alle nicht so super waren in Mathe. Und das kann schon auch sehr viel Spaß machen, wenn man sich da selber reinmacht.
Für die, die das können.
Ja, aber nur für die das können. Ja, genau. Und das andere ist, was mir eingefallen ist, also das ist so eine allgemeine Schulkritik vielleicht ein bisschen. Es gibt ja dieses Buch von Sir Ken Robinson, In meinem Element. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, das kenne ich leider nicht.
Ken Robinson war ein, leider war er schon verstorben, war ein britischer Vortragender und hat ganz viel Kritik am Bildungs- und Schulsystem gemacht, weil er gesagt hat, In deinem Element bist du dann, wenn du etwas gerne machst und gut kannst. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann bist du in deinem Element. Und das kann so viel unterschiedliche Dinge sein. Und so wie du schon gesagt hast, wenn im Schulsystem ununterbrochen das Kognitive betont wird, dann kommen diese ganzen handwerklich kreativen Fähigkeiten total zu kurz. Und es ist aber nicht jeder kognitiv. Gibt ja auch Menschen, die können nur denken, wenn sie sich bewegen, ja, Tänzerinnen oder Sportlerinnen. Die sind dann am allerglücklichsten und kommen in ihr Element, wenn sie sich bewegen dürfen. Und in der Schule musst du den ganzen Tag sitzen. Und wenn du nicht ruhig sitzen kannst, wirst du mit ADHS diagnostiziert. Das ist ein bisschen
Ja,
traurig,
das
ja.
stimmt.
Insofern glaube ich ja, dass das Handarbeiten und auch Werken, aber auch Musik oder Kunstunterricht so viel auffängt von Talenten, die sonst einfach brach liegen, die nie wirklich geschätzt und gewürdigt werden. Wie siehst du das?
Wenn ich so in der Presse das verfolge, die ganzen Handwerker, die klagen ja darüber, dass sie keine Nachfolger haben oder dass sie keine Lehrlinge finden. Und dann denke ich immer, ja, aber das Schulsystem, das fördert das ja auch nicht. Also die Handwerksmeister und die Innung, die müssten eigentlich an die Ministerien gehen und sagen, Leute, wir brauchen auch die praktischen Fächer, wir brauchen das. Und die Kinder müssen auch in der Schule lernen, dass das eine Qualität hat, die super wichtig ist. Gerade wenn man was geschaffen hat, das also mit Kopf, Herz und Hand, dann erfüllt einen das. Und natürlich, so wie du gesagt hast, also das praktische Tun ist elementar wichtig. Und wir merken auch in der Schule, dass die Kinder diese einfachsten Tätigkeiten gar nicht mehr können. Ich hatte eine 7. Klasse und ich fange immer an, dass ich erstmal Knotentechniken mache. Dieses Kumihimo. Das ist ja eigentlich ganz, ganz einfach. Aber die haben das dann auch ganz schnell begriffen und haben unheimlich viel Spaß. Aber am Ende musst du irgendwie diese Sachen verknoten. Die Hälfte einer Klasse konnte keinen normalen Knoten mehr bilden. Also mussten wir erstmal üben, einen Knoten zu machen. Das ist eine 7. Klasse gewesen. Also normalerweise lernt man das, wenn man Schuhe bindet. Braucht man nicht mehr. Wir haben Klett.
Okay, weil im
Ganz.
Kindergarten, ich meine, bei uns hat man das, ich habe das im Kindergarten gelernt, meine Kinder haben das
Ja,
im
genau.
Kindergarten gelernt.
Genau, und wir haben ja wirklich eine Schülerschaft, also bei mir auf Fehmarn, da sind wirklich viele tolle Familien, die sich wirklich auch bemühen. Also daran liegt das ja nicht. Das ist ja nicht so, dass das keine Elternhäuser sind, die sich nicht bemühen. Aber es wird vergessen, dass das wichtig ist, dass man auch mit seinen Händen, also diese Feinmotorik geht verloren. Durch viele Dinge, durch die ganzen Computer, wenn sie gleich am Anfang ihrer Kindheit anfangen, am iPad zu sitzen. Das hast du bestimmt auch schon beobachtet. Kleinste Kinder im Kinderwagen, die plötzlich ein iPhone der Mama in der Hand haben und sich Videos angucken oder Spiele spielen. Meine Güte, Bauklötze ist Feinmotoriktraining, Lego, Playmobil. Es ist ja nicht so, dass die Kinder das nicht mehr machen, aber es ist nicht mehr, also es ist ja logisch, die Zeit ist ja begrenzt. Und wenn ich in meinen 8 Stunden, die spiele als Kind, die Hälfte am Bildschirm bin oder ganz viel Zeit, geht die andere Zeit ja verloren für diese manuellen Tätigkeiten und dieses Feinmotorische.
Ja, ich bin sehr bei dir. Ich finde das extrem wichtig und ich kann das so nachvollziehen mit dem, also ich arbeite ja selber als IT-Dienstleisterin. Ich sitze eigentlich auch den ganzen Tag am Computer, um irgendwelche Webseiten entweder zu gestalten oder Frauen beizubringen, wie sie ihre eigenen Webseiten betreuen können oder Datenschutzberatung zu machen. Und das ist so, wie soll ich sagen, das ist so flüchtig, ja. Dann hat man eine Webseite fertig, aber es ist nichts Greifbares. Und genau aus diesem Grund ist für mich jetzt als Erwachsene dieses Handarbeiten so unglaublich wichtig und befriedigend, das für mich als Hobby zu machen. Ja, ich möchte es nicht gewerblich machen, weil ich einfach, wir wissen, da gibt es diese Problematik mit Handarbeit, das kann man eigentlich nicht so viel verlangen, wie es eigentlich wert wäre und so weiter, ja. Eine andere Thematik, aber ich finde das so unglaublich befriedigend, dann was mit eigenen Händen geschaffen zu haben und das ist dann da. Und egal, ob ich das selber behalte oder jemand anderem weiterschenke, vielleicht, weil ich keine 17 Strickjacken brauche, so ungefähr, ist es trotzdem, ich habe was geschaffen und das ist da und das gibt eine unglaubliche Befriedigung, so wie du das gesagt hast. Wie kann man denn, okay, Handarbeitsunterrichten, Werken Kreatives wird in den Schulen weniger. Das Prognost oder diagnostizieren wir mal jetzt so. Was können wir denn dagegen tun tatsächlich? Habt ihr Ideen, Vorschläge vom Fachverband?
Ja, da, also das ist immer das, woran wir sitzen, und wir haben in Schleswig-Holstein zum Beispiel zum Beispiel, da durfte ich als Fachverbandsvorsitzende mitarbeiten, vor einigen Jahren einen neuen Lehrplan aufgestellt. Und der beinhaltet unheimlich viele, also nicht nur das Kreative, sondern wirklich das Ganzheitliche, das ist ganz wichtig oder ist uns ganz wichtig, ne? Dass man eben dieses mit Herz, Kopf und Hand. Aber wir haben Kulturgeschichte mit drin, wir haben Naturwissenschaften mit drin, wir haben aber auch diesen ganzen ökologischen und ökonomischen, diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit drin, so dass wir wirklich von allen Seiten das Fach beleuchten, aber das Praktische schon im Vordergrund steht. Ein Patentrezept können wir nicht aufstellen, weil jede Schule das anders handhabt. Du musst ja immer gucken, wie viele Lehrkräfte sind in der Schule, wie viele Stunden kann ich in Textillehre reingeben. Ja, das ist total schwierig. Und genau das ist, glaube ich, auch unser Hauptproblem, dass wir diese ganzen Umstände, die wir haben, auch nicht beeinflussen können. Also, wenn jetzt das Ministerium sagt, digitales Lernen soll jetzt überall in den Klassen mit drin sein. Wir starten jetzt bei uns in Klasse 5, dass sie erstmal auf unserer Homepage und auf unseren ganzen internetwichtigen Seiten, also die ganzen Kommunikationsplattformen kennenlernen und sich da zurechtfinden. Das kostet aber Stunden. Das waren aber meine Stunden früher, die ich in Textillehre hatte oder beziehungsweise die wir in den Kreativfächern hatten. Aber da kann meine Schulleitung ja auch nichts für und da können die Kinder nichts für. Das ist einfach der Zeitgeist. Und ja, das ist echt der Spagat. Also wir müssen irgendwie eine Wollmilchsau erfinden, eierlegende Wollmilchsau, die das alles abdecken kann. Also jedes Fach hat ja seine Wertigkeit, aber ganz oft werden wir halt vergessen, weil das ist, glaube ich, das Problem, dass also Kunst wird meistens überall in den Schulen abgedeckt, so wie ich das mitbekommen habe. Und es gibt auch genug Lehrkräfte, die das unterrichten wollen. Also das ist auch nicht das Problem. Also meine Freundin, die ist hier für die Lehrerausbildung zuständig in Schleswig-Holstein. Wir haben tolle Fortbildungen, die sie alle organisiert. Und da sind genug Leute. Aber wenn ich denn keine Mathe-Lehrkräfte habe und ich habe da jemanden, der Textil und Mathe, dann setze ich den für Mathe ein und nicht für Textillehre. Das sind die Umstände.
Das ist aber spannend, wenn du sagst, die Wertigkeit hat sich verschoben, weil, also vielleicht liegt es daran, dass ich mich jetzt so viel mit Textil beschäftige, übers Textilportal und über die ganzen Veranstaltungen, die da passieren und auch, dass ich sehe, es gibt ganz viele Kurse und es gibt gerade bei jungen Menschen oder einfach jungen Erwachsenen und auch bei älteren Erwachsenen ein total starkes Interesse an Handarbeitskursen. Ja, ob das jetzt Stricken oder Nähen ist oder ob das Visible Mending ist, wo man Textilien sichtbar flickt, sodass man sieht, dass das mal kaputt war, aber mit dem Hintergrund, es ist dadurch aufgewertet, dass ich es repariert habe und es gibt vielleicht ein, keine Ahnung, sogar ein dekoratives Zusatzelement oder so. Also einerseits, ich meine, ich sehe einfach, dass bei Erwachsenen oder bei jungen Erwachsenen das Interesse schon riesig ist, da was zu machen und wieder was zu machen oder auch zum Teil. Also ich habe jetzt Freundinnen, die sind Mitte 50, die lernen jetzt stricken, weil sie sagen, das ist so toll, das ist so meditativ, auch dieser meditative Aspekt, wenn man so reinkommt oder vor, wie du gesagt hast, der Flow oder so. Also da frage ich mich jetzt gerade, ob's. Stimmst du dem zu? Es wäre wichtig oder es ist wichtig, das in der Schule zu unterrichten, damit einfach jedes Kind mal mit diesen Techniken in Berührung gekommen ist. Also es würde nicht reichen, das außerschulisch zu machen, oder?
Also außerschulisch ist das auf jeden Fall ein Hype. Wir haben das Do-it-yourself ja schon wahnsinnig lange. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit. Jeder will versuchen, auch seine Kleidung so lang wie möglich im Fluss zu lassen. Diese ganzen Plattformen, wo du deine Kleidung gebraucht verkaufen und kaufen kannst, das ist bei jungen Menschen unheimlich drin in den Köpfen. Du hast recht, jeder möchte auch Handarbeiten lernen. Meine Kinder haben jetzt gerade sich zu Weihnachten von der Oma gewünscht. Wir wollen gemeinsam stricken lernen von der Oma. Das hat schon stattgefunden. Jetzt sitzen meine Mädels da und stricken mit der Oma Topflappen auf verschiedenen, also mal direkt zusammen, mal am Telefon. Oma, wie mache ich das denn jetzt? Es gibt, wenn ich die Zeitung aufschlage, Events, Stricken im Kino. Also das ist wirklich da. Also die Menschen wollen Handarbeiten und kreativ sein, immer schon. In Schule dagegen haben wir halt wir haben eine Prüfung abzusolvieren, da haben wir Vorschriften. Also muss alles dafür getan werden, dass die Kinder diese Prüfung schaffen. Das heißt, da müssen wir Stunden reingeben. Und im Unterricht selber ist die Wertigkeit nicht so da. Vielleicht, weil die Menschen denken, das kannst du ja auch alleine lernen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn ich die Feinmotorik nicht von Anfang an, nämlich von Geburt bis zum Jugendalter trainiert habe, dann, also ich nenne das mal sowieso Feinmotorik-Analphabismus. Also, weißt du, wie soll ich meine Hände, wann soll ich die trainieren? Also, wenn ich, klar kann ich auch mit 20 noch Klavier spielen lernen oder mit 30 oder 50, aber meine Finger werden ja nicht besser. Die werden ja, also wenn ich das von Anfang an geübt habe, meine Tonleitern zu spielen, dann rutscht mir das so ganz leicht von den Händen. Und auch mit 50 noch, wenn das ein bisschen steifer wird oder mit 60. Also alles, was ich später lerne, ist ja schwieriger. Das ist ja einfach so. Das ist wie beim Sport. Wenn ich nie Sport gemacht habe im Kinderalter, dann habe ich keine Affinität dazu. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das le legen und natürlich auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit.
Ich finde sowohl beim Sport als auch beim Handarbeiten, da bin ich jetzt, spiele ich jetzt ein bisschen diesen, wie heißt das, Advocatus Diabolus, ja? Also diesen, weil mir hat Sport in der Schule überhaupt keinen Spaß gemacht. Und zwar deswegen nicht, weil so ein wahnsinniger Leistungsdruck dahinter war. Ja, ich wäre eigentlich, ich habe jetzt erst vor 3 oder 4 Jahren tatsächlich angefangen, regelmäßig zu laufen, weil mir jemand beigebracht hat, wie man das richtig aufbaut, ja, mit anfangen, 1 Minute laufen, 1 Minute gehen. Ja, so ganz niederschwellig und dann langsam steigern. Das habe ich in der Schule nicht gelernt, weil in der Schule war, wir laufen jetzt 10 Kilometer, also wir laufen gar nicht oder wir laufen 10 Kilometer. Also es war so 0 oder 100, ja. Und auch beim Handarbeiten, ich kenne relativ viele, ich sage jetzt mal Frauen, weil die Männer sprechen weniger über das Handarbeiten, aber Frauen, die sagen, oh mein Gott, ich kann nicht nähen, das habe ich in der Schule schon gehasst. Oder ich kann nicht stricken, weil ich habe zwei linke Hände oder so. Weil, also wie soll ich sagen, aus meiner Erfahrung ist mein Verhältnis zu Handarbeiten ganz stark geprägt von der Erfahrung in der Schule. Und ich kenne einige, so wie mein Verhältnis zu Mathe geprägt ist von meiner Erfahrung in der Schule. Ich hatte eine tolle Mathelehrerin und ich hatte eine tolle Handarbeitslehrerin. Und deswegen, also ist mit ein Grund, dass ich gerne handarbeite. Aber ich kenne so viele, die sagen, ah, Stricken hasse ich, sage ich, woher kommt das? Und die haben halt die Erfahrung gemacht, dass sie in der Schule mit der Lehrerin nicht zufrieden waren oder die das nicht gut vermitteln konnte. Wie geht man damit um?
Also auf jeden Fall, also ich sehe Kinder, die einerseits sehr kognitiv sind, denen fällt das wirklich schwer. Also ich hatte einen Schüler, der war mega schlau, also ich habe den immer so kleiner Professor genannt. Der tat sich unheimlich schwer in Textillehre, weil der irgendwie, wie du sagst, zwei linke Hände hatte. Sobald es theoretischer wurde, konnte er das. Er konnte tolle Sachen zeichnen, das konnte er, aber er konnte es halt nicht umsetzen, praktisch. Umgekehrt habe ich Kinder erlebt oder Schüler und Schüler erlebt, die in dem Kognitiven wirklich, also die kriegen keinen Satz formuliert, aber setzt du die an die Nähmaschine, die kriegen das hin. Und damit nehme ich Jungs und Mädchen überhaupt nicht aus. Also meine Jungs, die sitzen an der Nähmaschine, die freuen sich mega. Und meine Kollegin sagte dann irgendwann mal zu einem, ja, wenn du aber diese Maschine bedienen kannst, dann kannst du in jedem Handwerk jede andere Maschine bedienen. Also da kann man ja einen Transfer schaffen. Und wir haben auch das große Glück, dass wir Werken an unserer Schule unterrichten. Das ist auch toll. Aber ich finde es auch gut, wenn jeder, egal Mädchen, Junge, also ich finde es auch gut, dass wir das nicht mehr, dass wir davon weg sind, dass Mädchen Handarbeit und Jungs Werken machen müssen. Jeder darf seine Profession oder das, was ihm Spaß macht. Und was ich gerade so gut finde an Textilien, im Gegensatz zu Mathe, in Mathe habe ich einen Leistungsdruck. Ich weiß, ich muss die in 9 in die ESA-Prüfung, also den ersten Abschluss schicken, oder ich muss sie nach der 10. in die zweite Prüfung schicken, also für den MSA, für den mittleren Abschluss. Das habe ich in Textillehre nicht. Ich habe relativ viel Freiheit auch. Also natürlich habe ich ein Fachcurriculum, natürlich habe ich Dinge, die ich machen möchte. Aber ganz ehrlich, wenn ich heute nicht fertig bin, wir können auch morgen noch weiterarbeiten, damit wirklich alle auch zufrieden sind. So wie ich am Anfang geschildert habe, diese Situation mit den Filzstücken. Eigentlich war für mich jetzt das Thema durch, aber die haben gesagt, können wir nächstes Mal nochmal weitermachen? Natürlich können wir dann weitermachen. Ich möchte ja auch, dass sie dann ihr Stück mit nach Hause nehmen und irgendwie stolz drauf sind und es nicht im Müll landet. Ich kriege Aggression, wenn Sachen im Müll landen. Weil das ist ja nicht der Sinn, das ist Materialverschwendung und das wollen wir ja eigentlich, genau da wollen wir gegensteuern.
Ja.
Uns mit nach Hause nehmen und sollen zufrieden sein.
Genau, und das vielleicht sogar im Alltag einsetzen können, benutzen können. Ich muss jetzt nochmal auf meine eigene Handarbeitslehrerin zurückkommen. Das war mit 14, also bei uns ist das vierte Unterstufe Gymnasium, achte Schulstufe insgesamt. Wir haben im Handarbeitsunterricht einen Bleistiftrock nach eigenen Maßen gezeichnet und genäht mit Reißverschluss und Knopfloch und allem. Das war ich, wir waren, also ich war so unglaublich stolz drauf, dass ich ein richtiges, echtes Kleidungsstück genäht habe. So, dass mir das auf meine Maße zugeschnitten war, das war ein unglaublich tolles Erlebnis. Wir haben da gepatchworked, wir haben Seidenmalerei gemacht. Es waren einfach ganz viele tolle Angebote, die gemacht hat. Und auch Dinge, die ich teilweise, also der Bleistiftdruck passt mir natürlich nicht mehr in der Zwischenzeit, aber Dinge, die ich zum Teil bis heute aufbewahrt habe, weil es so, ja, eben dieses mit eigenen Händen handgemacht. Da kann man einfach, das kann man, und das ist nicht nur, ich habe keine Ahnung, eben eine Webseite gestaltet oder eine Mathearbeit abgegeben, sondern ich habe was und das kann ich in Händen halten und das ist da, das ist materiell, das gibt so ein, also es gibt einfach einen ganz schönen Selbstwertboost. Wenn man auch unterstützt wird von der Lehrerin weil es gibt ja auch welche, die, also ich habe so ganz krasse Erfahrungen von Freundinnen gehört, dass die mit mühsamst einen Socken gestrickt haben und dann hat die Handarbeitslehrerin gesagt, na, das ist aber so nicht schön und hat alles wieder aufgeribbelt. Also, das macht sie natürlich heute nicht mehr. Also, weil
Nein,
schwarze
nein.
Pädagogik von früher, das passiert dieses so jetzt heutzutage nicht mehr im Handarbeitsunterricht.
Naja, aber also Anfängerstücke sind natürlich generell nicht wirklich perfekt. Und das ist, glaube ich, auch das, was in den Köpfen der Kinder so schwierig zu transportieren ist. Also deswegen nähe ich zum Beispiel keine Kleidung, weil die möchten gerne Kleidung anhaben, die perfekt ist. Das ist ja auch das, was sie auf Instagram und TikTok und so, sie wollen immer diese perfekte Welt darstellen. Aber wenn man so kleine nützliche Gegenstände wie eine Tasche, da verzeiht man dann so kleine Fehler, weil also wie viele Kinder ich dann hinterher im Unterricht gesehen habe, die ihre Federtaschen dann gefüllt haben, also so eine Rolltasche mit ihren Stiften, die einsortiert haben und die dann immer bei sich haben, auch über Jahre hinweg. Das macht, also das, dann sieht man, sie sind stolz auf ihr Ding, was sie gefertigt haben. Das ist total wichtig. Und ich glaube auch, dass eine Eins in Mathe eine andere Wertigkeit hat als ein Werkstück, was einem gefällt. Das ist, auch wenn ich für beides eine Eins gekriegt habe, aber es ist eine andere Wertigkeit. Weil das eine geht ans Herz und das kann ich benutzen und verwenden. Und das andere ist, okay, ich habe es abgearbeitet, das Thema kann ich. Und ich kann weitermachen mit dem nächsten Thema. Und ich weiß noch gar nicht, wofür ich das brauche. Wofür brauche ich Trigonometrie? Wofür brauche ich eine quadratische Funktion? Keine Ahnung. Den Sinn sehe ich noch nicht, aber meine Lehrerin sagt, ich muss das lernen und jetzt habe ich eine Eins geschrieben oder eine Drei. Okay, ich kann es abhaken. Aber es ist anders von der Wertigkeit.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass an Schulen alle Begabungen und Fähigkeiten gefördert werden sollten. Nicht nur die kognitiven, sondern auch gerade das handwerkliche. Dazu habe ich noch eine gute Geschichte. Der Sohn eines Cousins von mir, der war in der Schule nicht besonders gut. Es hat ihn auch überhaupt nicht interessiert zu lesen. Der wollte keine Bücher lesen. Es war alles viel zu langweilig. Und mit 15, also in Österreich ist es so, dass man die Pflichtschule sind 8 Jahre plus eins, was man noch machen muss. Und dann ist er in eine Lehre gegangen für Spengler, also Metallbearbeitung. Und dieser junge Mann ist aufgeblüht, weil endlich konnte er was mit seinen Händen machen. Endlich musste er nicht mehr den ganzen Tag am Tisch sitzen und irgendwelche Sachen lesen und rechnen. Und er ist komplett aufgeblüht, ist in den Betrieb, hat freiwillig Überstunden gemacht, was ist einfach aufgegangen, weil das seinen Fähigkeiten entsprach oder entspricht. Und das war für mich so der, wie soll ich sagen, ich war immer sehr kognitiv orientiert, ja, ich war immer sehr interessiert an allem möglichen Lernen und so weiter, aber halt auch am Handarbeiten. Aber da ist es mir zum ersten Mal klar geworden, dass halt Mathe, Deutsch und Englisch da gut zu sein nicht wirklich nicht für alle Kinder das Allerbeste ist, wenn sie da den Leistungsdruck haben und dass viele einfach nicht, wie soll ich sagen, vielleicht auch von zu Hause zu wenig gefördert werden. Wie drücke ich das besser aus? Das kommt vielleicht auch wieder von Ken Robinson, der sagt, wenn du nie lernst, was du wirklich gut kannst, ja, wenn du in dem nicht gefördert wirst oder ständig hörst, na, du kannst jetzt nicht den Nachmittag basteln, du musst jetzt Mathe üben, weil du musst ja auf die nächste Schularbeit wieder eine, also zumindest eine 4 oder bekommen, ja, damit du da durchkommst und man ständig das machen muss, was er eigentlich nicht will und gar nicht zu dem kommt, dann lernt man ja gar nicht, worin man begabt ist, was man gut kann. Und das ist so ein grundlegendes, also so ein, das ist so verquirkst in unseren Schulsystemen, ja, finde ich.
Ja, und überlegt mal, was dieser junge Mann jetzt für ein Selbstbewusstsein hat, wenn er aus der Schule kommt. Er hat ja immer nur gelernt, ich kann das alles nicht.
Genau,
Und
ich bin zu
ich
blöd.
hatte genau so ein ähnliches Beispiel. Also unsere Schüler, die gehen in, also das nennt sich bei uns Berufseinstieg, Berufsbegleitung. Da gibt es sogenannte Werkstatttage. Das heißt, sie lernen in einem ganz geschützten Raum mit bestimmten Aufgaben verschiedene Berufe kennen. Und ich hatte einen Jungen, also es kommt ähnlich mit deinem Beispiel, der in Mathe, also er schrammte wirklich immer an 5 oder 6. Das war ganz furchtbar, weil er war völlig gelangweilt, weil er merkte, er kann das alles nicht. Und er war in der Gärtnerei oder in der Landschaftsgärtnerei und die sollten Matten verlegen. Der Meister sagt zu mir, ja, der ist der Beste, der hat ohne Wasserwaage, zack, belag seinen Weg, die Platten lagen und zack, zack, war er fertig. Und ich habe diesen Jungen plötzlich ganz anders wahrgenommen, weil ich gedacht habe, wow, das kann der, einen Plattenweg legen ohne Wasserwaage, der kann das alles, das ist doch mega. Warum kann er das nicht umsetzen? Weil Mathe braucht man ja eigentlich ein bisschen dafür, für so einen Weg. Das ist ja gar nicht so also das hängt ja irgendwie miteinander zusammen, aber diese Verbindung hatte er gar nicht, weil er dieses Praktische brauchte. Da war eine Platte, die konnte er hochheben, er hatte die Kraft dafür und er konnte das sehen, dass das nicht gerade war und hat ein bisschen Sand weggenommen und schon saß die Platte und sein Weg war viel schneller fertig als die der Mitschüler. Was macht das für ein Selbstbewusstsein? Plötzlich war er groß, er hat das besser gemacht als alle anderen, die ihn sonst immer überrannten. Das ist mega. Und eigentlich soll jedes Kind solche Erfolgserlebnisse immer in Schule haben. Und das müssen wir eigentlich irgendwie schaffen.
Dass alle Begabungen und Fertigkeiten und Fähigkeiten einfach, dass man es zumindest mal ausprobieren kann, ja, um festzustellen, ob das was für einen ist und oder nicht. Und ich bin ja dafür, diese Hierarchie der Fächer abzuschaffen. Sowas.
Es gibt keine Hauptfächer mehr, aber in dem Moment, wo du eine Abschlussarbeit schreiben musst, weißt du, dass das eine andere Wertigkeit
Ja.
In Mathe, Deutsch, Englisch muss ich eine Abschlussarbeit schreiben. Das heißt, wenn ich da irgendwie den Weg vergessen habe, dann kann ich das nicht machen und ich brauche, also das ist bei uns in Deutschland, wir sagen immer, das ist unsere Lappenwirtschaft. Du musst diesen Schein haben, damit du weitermachen kannst. Das können wir auch nicht abschaffen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es besser geht.
Also wenn man studieren wollen würde oder so, na, dann braucht man diesen, und dann kommt bei euch ja auch noch Numerus Clausus dazu, dass man möglichst gut sein soll oder gute Schulnoten braucht, um dann Medizin studieren zu dürfen, für das es vielleicht ganz andere Fähigkeiten braucht.
Aber nicht jeder muss studieren. Und ich glaube auch, diese Wertigkeit, das habe ich ja vorhin schon gesagt, diese Wertigkeit von Handwerk muss auch immer in Schule gesagt werden. Also ich sage auch meinen Schülern immer, wenn ihr das schafft, einen Gesellenbrief zu schaffen, das ist so toll, wenn ihr das hinbekommt. Selbst wenn ihr dann feststellt, ach, das war nicht mein Beruf, ich will noch was anderes machen, dann macht ihr halt noch eine andere Lehre. Das ist doch völlig gut. Das baut ja vielleicht aufeinander auf und du erfindest dadurch was ganz Neues.
Ja.
Und wenn man dann noch einen Schritt weiter, eine Meister, also das ist doch identisch mit Studium. Also da brauchen wir doch nicht drüber diskutieren.
Ja, ich finde es immer mehr schade, dass so eben das Kognitive oder dass man studiert hat, so viel mehr wert ist, also zumindest bei uns in Österreich immer noch gefühlt als eben ein Lehrberuf oder wenn man dann einen Gesellenbrief macht, einen Meisterbrief macht. Und ich finde beides ganz gleichwertig, beziehungsweise, also wenn ich eine Tischlerlehre habe oder eine Schneiderlehre, dann ist es in meinen Augen vielleicht sogar, hat jetzt mehr praktischen Nutzen, als wenn ich einen Doktor habe in meinem Fall Ethnologie.
Gleichwertige. Wir brauchen ja alle Berufe, das ist ja ganz klar. Und wir
Genau.
brauchen das eine wie das andere. Wir brauchen einen Arzt, wenn ich krank bin, aber ich brauche auch einen Tischler, wenn ich ein Problem habe mit meinem Fußboden, mit meinen Möbeln oder was auch immer.
Und es wäre schön, wenn Kinder und Jugendliche schon bald lernen, wo ihre Begabungen liegen und das auch ausleben dürfen und da Wertschätzung und Anerkennung kriegen, auch wenn sie vielleicht in Mathe nicht so toll sind. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Was können wir denn tun? Fällt uns irgendwas ein? Könnten wir eine Petition von Lehrern für Petition von Eltern für mehr Handarbeitsunterricht in Schulen starten oder ich weiß
Ja,
nicht.
das wäre total gut und ich glaube auch die Handwerkskammer müsste, also ich hatte auch schon mal versucht, Kontakt aufzunehmen und die waren auch interessiert. Ich habe das noch nicht weiter verfolgt, aber hier mit der Handwerkskammer Schleswig-Holstein, weil ich gesagt habe, ihr müsst eigentlich aufstehen und sagen, wir brauchen praktische Fächer in den Schulen. Wenn ihr das einerseits bemängelt, was die Kinder nicht können, dann müsst ihr an das Ministerium gehen und sagen, wir brauchen das und das und dann müssen wir in Dialog treten.
Schauen wir
Also ich
mal.
habe das schon versucht, mich da zu vernetzen, aber ich bin da irgendwie, dann hat der Alltag mich überholt und irgendwie ist der Kontakt dann noch nicht weiter vertieft worden. Aber ich finde es total wichtig, dass man ins Gespräch kommt, die Lehrer und die Handwerkskammern, und das ist ja auch völlig egal, welcher Beruf. Also ob ich nun Technik mache in der Schule oder Textillehre oder auch Verbraucherbildung, das ist ja das mit Küche und Co. Das ist ja genauso wichtig, als ja auch praktisch. Und lebenspraktisch auch. Also lebenspraktische Erziehung finde ich auch wichtig. Wenn die nachher ausziehen und können noch nicht mal Wäsche waschen, klar kann ich mir das irgendwie über YouTube beibringen, aber es ist doch toll, wenn ich das schon kann. Es entlastet mich doch auch bei diesem Schritt, den dann zu tun.
Es wäre auch schön, wenn Sie das zu Hause lernen, wie man eine Waschmaschine bedient, indem man
Ja,
die
auf jeden
Kinder und
Fall.
Jugendlichen ein bisschen mehr einbindet, vielleicht in den Haushalt und nicht alles immer für sie macht. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das unbedingt in der Schule lernen muss, wie ich eine Waschmaschine einschalte. Kochen wäre ich stark dafür. Kochen wäre echt großartig. Ich finde das sehr schade, dass ich das nicht in der Schule gelernt habe oder nicht
Also,
zumindest einen Kochkurs hatte. Das wäre schon hilfreich gewesen.
das ist bei mir an der Schule auch. Also, wir haben, das nennt sich bei uns in Schleswig-Holstein Verbraucherbildung. Und da machen wir die Grundtechniken, damit sie einfach, also, man macht natürlich auch mit Schwerpunkt gesunde Ernährung. Das ist natürlich das Wichtigste, dass sie lernen, sich gesund zu ernähren und nicht nur Tüten aufreißen und dann irgendwie in die Mikrowelle, sondern ich benutze frische Zutaten und fertige mir da ein Essen, was vielleicht genauso günstig ist. Also das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich frisch koche, dass ich teurer bin. Und das ist so mein Fokus, den ich darauf lege, wenn ich mit den Verbraucherbildung mache. Also lebenspraktisches Lernen finde ich total wichtig für alle Kinder, also egal, ob ich Abitur mache oder ob ich mit dem ersten Abschluss abgehe. Das ist völlig egal. Es ist für alle gleich wichtig.
Weißt du zufällig, ob es so einen Verband wie euren Fachverband Textil e.V. auch in Österreich gibt oder in der Schweiz? Hast du da Kontakte?
Also der Fachverband, unser Fachverband ist auf jeden Fall vernetzt mit den Schweizern. Da gibt es Kooperationen. Und Österreich bin ich nicht ganz sicher, ob die auch dabei sind. Ich glaube aber, dass wir da vernetzt sind. Also es gibt ja auch mittlerweile tolle Foren auch auf den Plattformen. Da sind wir noch nicht. Das hängt so ein bisschen an unseren inneren Strukturen vom Fachverband. Aber du findest ganz viele Seiten auch von Handarbeitslehrern aus der Schweiz, die dann sich vernetzen und dort Unterrichtsmaterial austauschen. Und das finde ich auch sehr hilfreich. Aber das ist nicht das gemeinsame Bestreben. Wir wollen unser Fach am Leben behalten. Ich glaube, in der Schweiz ist das, glaube ich, sehr, sehr gut verankert, das Fach. Die haben dieses Problem vielleicht gar nicht, weil die. Ich glaube, die haben das wirklich durchgehend, so wie ich das nach dem Lernplan gesehen habe und die Kollegen da im Netz verstanden habe, haben die das wirklich durchgehend, können natürlich dann auch ganz andere Dinge machen. Wenn ich von der 5. bis zur 10. Klasse Textillehre habe, kann ich andere Dinge mit denen durchführen und die Techniken natürlich viel intensiver behandeln, als wenn ich die nur ein Jahr habe. Also wenn jedes Kind nur ein Jahr lernt, dann war es mir immer wichtig, dass sie wenigstens die Nähmaschine bedienen können, dass sie einen Knopf annähen können, dass sie die Waschmaschine bedienen können, also dass sie so ein bisschen den Unterschied zwischen den einzelnen Rohstoffen und dass sie auch die Wertschätzung und den Weg der Kleidung kennen. Also dass sie wissen, welchen Aufwand muss man betreiben und welche Nachteile hat das für die Menschen in der Region, die das anbauen und die dafür arbeiten, dass ich für 3 € ein T-Shirt kaufen kann. Also was bleibt da für die übrig? Das finde ich total wichtig. Und das kann ich natürlich auch in WEKO machen, also in Weltkunde oder in Geografie oder in Geschichte. Nee, ja, in Wirtschaft kann ich solche Sachen auch besprechen. Aber wenn sie dann merken, wie mühsam es ist, ein Kleidungsstück herzustellen oder irgendeinen Gegenstand an der Nähmaschine, dann hat das eine andere Wertigkeit.
Ja, dann beginne ich nämlich mich zu fragen, wie kann es sein, dass dieses T-Shirt nur 5 € kostet, wo ich doch, keine Ahnung, 4 Stunden dran sitze, das zuzuschneiden, zusammenzunähen, ja, vielleicht noch zu verzieren oder so. Ah, das ist ja spannend, ja, den Aspekt auch mit einzubringen in der Schule. Ja. Mir fällt gerade auf, ich habe das Gefühl, es gibt eine Kluft zwischen denen, die Handarbeiten oder Textiles unterrichten an den Schulen und denen, die Kurse geben, weil die haben ja oft nicht diese Handarbeitslehrerausbildung. Da hat vielleicht jemand angefangen zu nähen, als die Kinder klein waren und irgendwelche Pumphöschen und Mützchen zu nähen und hat sich dann da weitergebildet und gibt jetzt auch Kurse. Ja, und diese Kurse werden gebucht, auch für Erwachsene. Aber was ich mir gerade jetzt denke, also die formelle Bildung und der informelle Markt. Gibt es denn Handarbeitslehrerinnen, die in Schulen unterrichten und in ihrer Freizeit auch sonst Kurse geben?
Die gibt es
Oder
bestimmt.
ja?
Das glaube ich schon. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das rechtlich. Du darfst, glaube ich, ein paar Stunden nebenbei arbeiten. Aber wenn du verbeamtet bist, ist das ja immer alles ein bisschen anders. Da bin ich nicht firm, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. Ich glaube aber tatsächlich, dass das tatsächlich solche entweder Autodidakt sind, die dann wirklich, ne, ich kann gut spinnen und ich mache das in meiner Freizeit, also unterrichte ich das an der Volkshochschule. Das glaube ich schon, dass das viele sind. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass Schneider, also in der Werkstatt, dass in Werkstätten das gemacht wird. Also bei uns in Kiel ist eine Siebdruckwerkstatt, die ist auch Mitglied im Fachverband und die bietet sowohl über unsere Plattform der Lehrerfortbildung bietet sie Kurse an, aber sie bietet eben auch private Events an. Und das ist eben eine Künstlerin, die sich selbstständig gemacht hat mit Siebdruck, und die bietet halt auch Events an, und weil sie sieht, dass der Markt dafür da ist, das ist ja auch wichtig. Und das ist ja auch total cool. Also wenn Leute, die das gut können, das anbieten und weitergeben. Aber ich glaube eher, dass das von Erwachsenen gebucht wird. Also da in dieser Siebdruckwerkstatt weiß ich, dass die auch Kinderkurse machen, das machen die auch, oder Eltern-Kind-Kurse, das machen die alles. Aber ja, ich weiß es nicht, ich habe mich da nicht be mit beschäftigt, wie viele Prozente, aber ich glaube auch, dass auch in der Volkshochschule eher Erwachsene dabei sind. Ich hatte mal eine Schülerin, das war so eine ganz kleine, zierliche, die hatte mir dann ganz stolz in der 5. Klasse erzählt, dass sie jetzt zur Volkshochschule geht und nähen lernt. Und dann hat sie mir auch immer ihre Erfolge gezeigt und dann sage ich, wer ist denn da sonst so? Ach, das sind alles so Ältere. Und da habe ich gedacht, wie niedlich aber auch, wenn dann ein so ein kleines, süßes Mädchen dazwischen sitzt, da geht ja so einer älteren Dame das Herz auf, wenn neben ihr sind so ein kleines Mädchen, ich weiß nicht weiter und dann. Also,
Ja.
ich glaube, sie kann sehr schnell voran, weil sie da gut Hilfe gefunden hat. Aber ich glaube, sie war das einzige kleine Mädchen, die da dann lernen, nähen gelernt hat.
Ja.
Also, es werden immer welche dazwischen sein beim Volkshochschulkurs.
Ja, genau, bei den klassischen Volkshochschulkursen, die ja eher für Erwachsene sind. Ich habe aber, also gerade am Textilportal, oh, Schwenk und Eigenwerbung. es gibt am Textilportal ja auch eine Abteilung, wo kann ich lernen? Also wo kann ich stricken lernen? Wo kann ich nähen lernen? Wo kann ich weben oder spinnen lernen? Da haben sich einige Menschen, also Kursanbieterinnen schon eingetragen und andere habe ich eingetragen. Das heißt, wenn ich an außerschulischer Weiterbildung oder außerschulischen Kursen interessiert bin, dann kann man da ruhig am Textilportal nachschauen. Ich gebe dann spät nachher den Link auch in die Shownotes. Das Gute, wenn Handarbeiten und textiles Werken in den Schulen weiterhin unterrichtet wird, ist, dass das einfach alle Kinder erstens mitkriegen, egal ob sie das jetzt dann mögen oder nicht, und dass es kostenlos ist, bis auf ein bisschen Materialkosten. Weil alles, was außerschulisch ist, muss man halt selber bezahlen und sich auch leisten können oder wollen. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, warum es einfach wichtig, gut und wichtig wäre, wenn das einfach in den Schulen mittransportiert wird.
Ja, und das ist wie mit Schwimmlernen, ne? Als plötzlich gab es keine Schwimmhallen mehr und der Schwimmunterricht war weg, plötzlich konnten die Kinder nicht mehr schwimmen. Das ist doch das Gleiche. Also alles, was in Schule stattfindet, und was sie früh lernen, das haben sie als Skill. Und ich glaube tatsächlich, man müsste sich mal Gedanken machen, welche Skills sind wichtig für Kinder, wenn sie aus der Schule rausgehen, was müssen sie über allen hinaus noch wissen, damit sie einfach gut in der Gesellschaft integriert sein können und sich auch einbringen können. Denn auch das ist ja das, was wir vermissen, dass sich kaum noch jemand ehrenamtlich engagiert. Natürlich gibt es ganz viele tolle Menschen, die sich engagieren, aber es wird ja weniger. Jeder Verein beklagt, ja, wir haben keine Mitglieder mehr. Also das ist, glaube ich, total wichtig auch, dass wir den Kindern da auch den Weg dann ebnen.
Genau, so wie du vorher gesagt hast, na, ich weiß gar nicht, ob es das Schulfach bei uns überhaupt gibt, diese Konsumentenbildung, aber auch politische Bildung.
Ja, natürlich. Also Politik, Wirtschaft, Politik gibt es bei uns und das
Ja.
ist auch tatsächlich, aber auch, ja, wenn du die Politiklehrer fragst und dir die Landschaft im Moment anguckst, ist das vielleicht auch zu wenig. Und vielleicht braucht man da mehr Stunden. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn ich so einen Wunschzettel wie so an einen Weihnachtsmann schreiben würde, würde ich mir wünschen, dass sich wirklich viele verschiedene Berufsgruppen mal zusammensetzen und zu überlegen, was ist wichtig heute mit dem, was wir heute digital haben, was junge Menschen heute in ihrem Leben finden. Das ist sicherlich anders als das, was vor vielen 100 Jahren war, weil sich unsere Landschaft so doll verändert hat. Und was müssen sie noch können? Und da könnte es ja auch bei rauskommen, dass in Mathe viele Dinge rauskommen. Warum sollen alle Kinder quadratische Funktionen lernen, wenn es aber doch nur ganz wenige brauchen? Könnte man dann nicht sagen, okay, die Skills packen wir ins Studium für die, die das wirklich brauchen? Dann müssen diese Kompetenzen ihnen später gelernt werden, kann ja auch noch später gelernt werden. Also das kann ja gut sein, dass Dinge dann auch wegfallen aus der Bildungslandschaft, wo vielleicht auch einige denken, ja, aber warum? Das ist doch allgemeine Bildung. Das
Genau.
würde ich mir wünschen, dass so eine große Gesprächsrunde stattfinden könnte, und alle gemeinsam mal überlegen, was ist noch wichtig in Bildung? Was müssen Kinder heute lernen, damit sie gut im Leben zurechtkommen? Denn
Das
also
finde
meine
ich.
Kinder leben total anders als ich. Und das haben natürlich unsere Generation vorher auch gesagt. Also ich lebe ja auch anders und mit anderen Dingen als meine Eltern und die Generation davor. Aber die Bildung muss mitwachsen. Und das dauert halt so lange, weil das ist so ein langsamer Prozess. Dann haben wir neue Fachanforderungen und plötzlich verändert sich wieder, aber wir bleiben ja in den Fächern irgendwie sehr starr. Da lösen wir ja nichts auf.
Sehr spannend, wie
Ja.
man jetzt vom, es wird zu wenig gehandarbeitet in der Schule, zu einer Umstrukturierung des Schulsystems gekommen sind, finde ich großartig.
Aber das war der Wunsch an den Weihnachtsmann, aber man darf ja wünschen.
Genau, ja, man darf ja wünschen und man kann sich auch Ziele setzen und man kann sich mit anderen zusammenrotten, um Veränderungen ins Leben zu rufen oder Veränderungen zumindest mal anzustoßen vielleicht. Zurück zum Fachverband Textil e.V. Wer ist bei euch Mitglied oder vielleicht, wenn ihr politische Arbeit auch macht oder wie soll
Also
man
wir sind.
sagen, wie kann man bei, wer kann bei euch Mitglied werden? Wie kann man bei euch Mitglied werden und vielleicht da ein bisschen mitarbeiten, um diese Ziele vielleicht ein bisschen anzustreben?
Also genau, es sind also Handarbeitslehrerinnen oder Textillehrerinnen sind bei uns Mitglieder, die Berufsschullehrer, also die Menschen, die Schneiderinnen ausbilden oder alle anderen Berufe, die es noch rund um Textillehre gibt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die Segelmacher dabei sind, weil die sind, glaube ich, sehr technisch, aber die könnten theoretisch auch dabei sein, die Berufsschullehrer der Segelmacher. Das ist hier bei mir an der Küste ja ein Beruf, den man gut lernen kann und den auch die Jungs. Also das sage ich denen immer, wenn die in der Nähmaschine sitzen, dann gebe ich denen mal einen Segelstoff und sage, guck mal, das wäre auch ein Beruf, den du lernen kannst. Wenn du segelaffin bist, dann ist das ein toller Job. Genau, dann sind bei uns auch Menschen, die im Museum Pädagogik, also Museumspädagogik betreiben. Dann haben wir auch, also die Initiative Handarbeit ist bei uns mit verbunden. Wir haben auch große Firmen wie Maiboschi oder auch diese Siebdruckwerkstatt, die ja auch so mehr ins Künstlerische gehen. Also auch dort also Textilkünstler sind bei uns Mitglieder. Wir haben einmal im Vierteljahr eine Mitgliederzeitschrift, wo tolle Artikel, wo wir uns vernetzen mit dem, was in den Landesgruppen gemacht wird oder was gerade so aktuell ist. Wir sind oft auf irgendwelchen Messen wie der Kreativa oder der H&H in Köln sind wir, wenn es geht, irgendwie. Und Mitgliederzeit haben, das ist ja auch immer, das eine bedingt ja das andere. Aber auf der Kreativa, da ist eine sehr, sehr engagierte Kollegin, die das mit ihrer Berufsschule macht, die ist immer auf der Kreativa dabei. Genau, dann treffen wir uns alle 2 Jahre persönlich zu einer Bundesfachtagung. Die nächste findet jetzt im September in Bayern statt. Das muss ich noch für mich organisieren, wie ich denn da hinkomme an einem Wochenende hier oben aus dem Norden. Und dieser Austausch ist total wichtig. Wir haben eine Homepage, da kann man auch alles finden. Da findet man auch den Link für die Anmeldung, wenn man Mitglied werden möchte. Die ganzen Referendare, die noch nicht so ganz sicher sind, ob sie Mitglied werden möchten, da gibt es auch eine sogenannte Schnuppermitgliedschaft für die Zeit des Referendariats. Das bieten wir auch an.
Schön. Vielen Dank. Du, dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch. Ich fand es
Ja, sehr
super
gerne.
spannend, in
Ja,
welche
wir
Richtungen wir
könnten wahrscheinlich
abgebogen
noch
sind.
stundenlang weiterreden über Politik und Schule. Und jeder hat so seine Erlebnisse über den Handarbeitsunterricht. Vielleicht kann
Genau.
ich noch eine kleine Anekdote dazwischen schieben. Also ich war immer eine Schülerin, die immer gestrickt hat. Im Ganzen, während meines Unterrichts im Bus, ich habe überall gestrickt und ich habe die kompliziertesten Muster gestrickt. Und wo du das vorhin mit den Socken gesagt hattest, wollte meine Handarbeitslehrerin, die sehr stolz darauf war, dass sie in ihrem früheren Leben vor der Schule Kofferpackerin einer Baroness war, die wollte mit uns Socken stricken. Und ich hatte irgendwie einen Struggle mit diesen 4 Nadeln und tat mich sehr schwer und wollte dann irgendwas von ihr wissen, ganz am Anfang. Und dann sagte sie so auch: Ja, Martina, du hast, glaube ich, auch in deinem Leben noch nie gestrickt. Und ich so: Nein, 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 das ist das erste Mal, damit ich dann auch ja gute Punkte kriege. Meine ganzen Klassenkameraden haben gelacht. Weil sie wussten, dass der komplizierte Musterpullover schon auf Halde liegt bei mir. Ja, also jeder hat so seine Geschichten und es war schön, dass wir darüber reden konnten hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke mir auch. Und falls von unseren Zuhörerinnen jemand ihre Handarbeitsgeschichte mit uns teilen möchte, dann sehr gerne in den Kommentaren zu dem Blogpost, der auf meiner Webseite diesen Blog-Podcast, diese Podcast-Folge begleitet. Ich wäre sehr gespannt darüber, welche Erfahrungen ihr gemacht habt in eurem Handarbeitsunterricht, ob positive oder negative Erfahrungen und wie ihr das seht, hat euer der Handarbeitsunterricht, den ihr genossen habt, genossen oder gefürchtet habt, hat der euer wie hat euch der beeinflusst oder das, ob ihr heute gerne handarbeitet oder nicht? Das würde mich interessieren. Wenn ihr uns das in die Kommentare schreibt, freuen wir uns. Martina, ich hoffe, wir sehen uns mal und lernen uns mal persönlich kennen, wenn ich
Das
entweder
wäre
nach
sehr schön.
Norden komme oder du nach Süden. Das würde mich sehr freuen und dann setzen wir uns zusammen auf einen Kaffee und eine Strickrunde.
Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Das klingt gut.
Ein spannendes Thema und so wichtig. Ich habe mich seit unserem Aufnahmetermin erkundigt, ob es in der Schweiz und in Österreich ähnliche Initiativen wie den Fachverband Textil e.V. gibt, die sich also nicht nur um Lehrerfortbildung kümmern, sondern auch um die bis zu einem gewissen Grad politische Vertretung des Fachs nach außen. In Österreich bin ich bislang nicht fündig geworden. Wenn du etwas kennst, gib mir bitte unbedingt Bescheid. Und in der Schweiz kommt wahrscheinlich der Verein werken.ch dem am nächsten. Falls du außerschulisch Handarbeitskurse für deine Kinder oder Enkel finden möchtest oder gar selbst wieder mit dem Handarbeiten anfangen willst, findest du am Textilportal Kursleiterinnen für alle möglichen Techniken, vom Stricken und Häkeln bis zum Spinnen und Weben. Es ist nie zu spät, mit dem wunderbaren, spannenden und lohnenden Hobby Handarbeit anzufangen. Einen Link, wo du das am Textilportal findest, setze ich dir in die Shownotes. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast040. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Karin, Eva, Elke, Claudia, Norbert und Gudrun. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.